3 Tage Langeweile und dann kam Bea Fiedler. Das ist bestimmt das Fazit, was die meisten ziehen nach der ersten Woche der Dschungelshow bei RTL. Wir schauen mal ein bisschen genauer hin und ja, überlegen, was denn so die großen Mankos sind an diesem Konzept. Was funktioniert vielleicht gut, was funktioniert aber auch nicht. Wir sind der Meinung, es funktioniert ein bisschen mehr nicht leider. Außerdem eine neue Dating-Show in Anführungsstrichen bei Join.
Genau, wir unterhalten uns nämlich auch über Claudias House of Love und nehmen mal unter die Lupe, ob es da wirklich um die Liebe geht oder vielleicht doch um andere Dinge.
Genau, außerdem ein paar Eindrücke von Jokus neuer Show, Wer stiehlt mir die Show? Und ja, du darfst auch in einem Quiz antreten und zwar Hilfe, wo bin ich? Das wilde Zitate-Quiz. Ich lese dir Zitate vor und Jana, du musst erraten, aus welcher Show diese stammen könnten. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Herr Lauterbach war sehr, sehr schockiert, gerade als er die Bilder gesehen hat. Das habe ich auch.
Also Sie sind insgeheim, sagt man, schon ein Dschungelfan. Nee, ne? Oder?
Ist er jetzt geworden. Ja, als er die Bea gesehen hat, hat er große Augen gekriegt. Aber als er dann gesehen hat, wie sie heute aussieht, dann war er dann doch schon sehr erschrocken.
Also bevor ich da mitmache, lieber sterbe ich.
Das haben schon viele gesagt. Haben
Sie denn hey, na, willkommen zurück. Willkommen in eurem ganz persönlichen Clubhouse, in dem sich die klügsten Köpfe des Landes wie immer über die wichtigsten Themen des Landes austauschen. Leider sind die gerade alle in hochinteressanten Gesprächen mit Christian Lindner und Sascha Lobo und Co. Deswegen sitzen jetzt wir beide hier. Das bin einerseits ich und andererseits sie. Sie braucht kein Clubhouse, sie braucht höchstens einen Fanclub und ich bin der Vorsitzende davon. Hier ist Jana.
Hallo. Das ist wieder reizend wie immer.
Bist du denn schon bei Clubhouse?
Nee, tatsächlich, ich check das auch überhaupt nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich lese den ganzen Tag darüber, weil die Leute darüber diskutieren. Ich bin genervt von beiden Seiten. Zum einen die, die darüber schreiben, dass sie das nutzen und von denen, die ständig darüber schreiben, dass sie genervt sind, dass andere das nutzen. Und im Prinzip weiß ich aber überhaupt nicht, was man da macht oder was es ist.
Also ich bin da auch noch nicht, weil ich einfach noch keinen Invite bekommen habe. Aber ich kann die Scheiße auch nicht mehr hören. Also ich bin wirklich jetzt schon an einem Punkt, wo ich sage, das glaube ich nicht, dass mich das noch bereichern wird in diesem Leben. Ich habe ja noch keinen Talk angehört, keine Ahnung, ob das dann so bereichernd ist, wie die alle erzählen. Aber allein schon, was mich am meisten aufregt, sind ja diese Posts danach. Also wenn die dann irgendwie 4 Stunden da gequakt haben da und dann zu Twitter wieder rübergehen und dann noch mal Screenshot posten mit allen Menschen, die dabei waren. Ja, hier richtig. Sascha Lobo und Lindner und Philipp Amthor und Co. waren alle dabei. Und dann, ja, das war ein mega bereicherndes Gespräch und es hat mich so nach vorne gebracht und 40.000 Leute haben zugeschaut. Also das ist für mich das, was mich nervt. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, für uns ist das noch nichts zu dem Zeitpunkt.
Nee, mal gucken. Aber ich habe auch schon gesagt, wahrscheinlich bin ich jetzt genervt und in 3 Wochen siehst du mich dann, mache ich da wahrscheinlich selber solche Calls oder so. Aber ich fand's auch schön, wie du gerade untergebracht hast. Also ich habe noch keine Einladung.
Nee, mittlerweile habe ich eine. Ich habe die noch nicht wahrgenommen. Also okay. Da kann man schon erkennen, wie ich derzeit noch dazu stehe. Also ich schließe ja nicht aus, weil es ist ja für uns natürlich auch also wäre es natürlich als Podcast eine Möglichkeit, wie man natürlich so eine Art Live-Podcast machen könnte. Ne? Also das ist ja deswegen nicht für uns uninteressant. Aber aktuell ist mir alles so unsympathisch daran noch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich auf dieses Niveau jetzt noch also jetzt aktuell herunterbegeben will, dass ich dann danach sage, ja, ey, das war so cool, dass ihr 300 dabei wart. Und danke auch an Olaf Schubert, dass der noch vorbeigeschaut hat. Also das kann ich mir aktuell noch nicht so ganz vorstellen.
Ja, aber was, wenn dann Deadlift die Soest oder so dabei ist, also so die richtigen Leute für dich?
Ja, ich muss ja sagen, Julia Siegel hat sich das Ding runtergeladen, hat es auch gepostet. Ne? Und das war das Traurige daran. Sie hat in der Story nämlich gepostet, ja, ich bin jetzt bei Clubhouse, ich fühle mich noch nicht so ganz wohl hier oder bin noch nicht ganz also vertraut mit dem Ganzen hier. Scheint alles so eine Podcast-App zu sein. Und sie hat dann gesagt, ich habe in meinem Leben noch keinen Podcast gehört. Und das war ein Schlag ins Gesicht auch, muss ich sagen. Also da habe ich mich ein bisschen schon beleidigt auch gefühlt.
Aber ich fände, das ist doch jetzt, da kann man doch jetzt einen Aufruf machen. Alle, die das jetzt hier hören, bitte sendet Julia Siegel diesen Podcast. Vielleicht wird sie dann so genervt sein, dass sie dann doch mal, dass das sogar ihr erster Podcast wird, in den sie reinhört.
Ja, oder dass ich sie halt live bei Clubhouse überzeuge, dass sie das mal macht.
Oder das.
Also da halte ich mir alle Optionen noch offen für die Zukunft. Aktuell ist das so im TV-Podcast-Business was für Anredo, für Anja Rützel und Co., also für die Speerspitze der deutschen Podcast-TV-Landschaft. Und die kleinen Scheißidioten wie uns, also das ist aktuell noch nicht, das ist aktuell noch nicht, glaube ich, ein Land für uns. Das ist noch Neuland für uns, kann man sagen. Nee, also okay. Gut, ja. Aber kleine Scheißidioten lasst trotzdem 5 Sterne da gerne. Also warum nicht? Aber du merkst schon, ich bin heute ein bisschen in Meckerlaune.
Ja, das finde ich aber ganz gut.
Wir haben ja auch gute Nachrichten gehabt in der Woche. Das Currywurst-Experiment hat geklappt, Jana.
Stimmt, aber erst sehr spät, muss ich sagen. Also erst, wann war das, gestern oder vorgestern? Ja, hatte ich irgendwann. Auf einmal die Notification, dass er es geliked hat.
In der Silvester-Folge hast du ja gesagt, oder haben wir ja über den Promis unter Palmen-Cast gesprochen und einer davon war ja Chris Töpperwien, der Currywurstmann. Und ich habe dir dann gesagt, wenn man das Wort Currywurstmann auf Twitter droppt, dann kommt in 3-4 Wochen mal so ein Like von Chris Töpperwien selbst, und weil er da, keine Ahnung, irgendwas eingestellt hat, dass man alles liked, was den Namen Currywurstmann enthält. Und sehr schön, dass es auch wieder geklappt hat. Aber der Currywurstmann war ja auch im Dschungelcamp, ne? Und das ist jetzt die Überleitung zu unserem ersten großen Thema natürlich, der großen Dschungelshow. Ich bin ein Star, die große Dschungelshow. Ja, eine Woche ist jetzt dann vorbei und man muss sagen, es war schon sehr gemischt. Also nach den ersten 3 Tagen hat man gedacht, was soll das alles hier, was macht ihr hier, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann kam Bea Fiedler und das war so ein Wendepunkt auf jeden Fall, so in der Unterhaltungsskala. War das für dich auch so?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, dass und dann kam Bea Fiedler, das könnte so eine Netflix-Serie sein einfach.
Oder der Titel des Podcasts.
Ja, oder das, genau. Genau. Ging mir ähnlich. Ich muss sagen, also man kann dazu sagen, dass ich nicht alle Folgen gesehen habe. Und das ist der größte Hinweis darauf, dass es für mich auf keinen Fall an das normale Dschungelcamp rankommt, weil da sitze ich klebend vor dem Fernseher. Aber ja, wie du gesagt hast, als dann dieses nächste Trio reinkam, da hat sich das so ein bisschen verändert.
Genau, also wir haben jetzt quasi 2 komplette Trios gesehen. Wir nehmen am Donnerstag, also in aller Herrgottsfrüh auf und können deswegen zum dritten Trio mit Christina, mit Sam und mit Oliver Sander noch nichts sagen. Aber die ersten 2 Trios können wir auf jeden Fall ein bisschen bearbeiten. Fangen wir mal chronologisch an mit dem ersten Trio. Mike Heiter, Frank Fußbräuch und Zoe Salome Seib, wurde sie immer dann vollständig genannt von Sonja und Daniel.
Zu Recht auch.
Ja, stimmst du mir zu, wenn du sagst, sie hat so das größte Dschungelpotenzial, Zoe, von den dreien?
Ja, auf jeden Fall.
Weil man hat ja natürlich auch gleich mal volle Kanne auf diese, ja, das Weinmädchen, das dann da immer rumheult bei den Dschungelprüfungen. Das war ja von Anfang an das Image, in die sie dann reingepresst haben. Wahrscheinlich auch der Grund, warum sie direkt ins erste Trio gesteckt haben, weil es natürlich so das gewohnte Phänomen ist, was immer passiert. So ein Model als Zicke verschrien und so weiter, die dann gleich in den ersten Tagen bei den Dschungelprüfungen ja nichts zustande bringt und dann gleich mal am Nervenzusammenbruch dran ist, also dass die da kurz davor steht. Also das war eigentlich ziemlich gewohnt, aber ich finde diese Geschwindigkeit, mit der das ging, also dass sie von Anfang an eigentlich am Ende war ihrer Kräfte und schon geheult hat und die Geschichten von ihrem Vater rausgeholt hat, das war so, finde ich, ein Zeichen dafür, dass es alles irgendwie zu schnell ist und ja, auch nicht wirklich authentisch ist, diese Konflikte, die da irgendwie passiert sind.
Ja, genau das Gefühl hatte ich auch. Die wissen quasi, okay, die haben diese 3 Tage eben nur. Und klar, das ist ja auch ein bisschen gerade im Dschungelcamp so, dass man sich selbst inszenieren will und herausstechen will, dass man eben drin bleibt und gewinnt vielleicht auch. Aber dadurch, dass sie eben nur diese 3 Tage haben und das auch wissen, sind die eben, wie du gesagt hast, dann viel zu schnell mit dem. Und das ist richtig, also unauthentisch, weil also so schnell packt, glaube ich, niemand mit solchen Geschichten aus. Und das hat sich, finde ich, durch die beiden Trios auch so ein bisschen durchgezogen, wo ich das so ein bisschen weird fand.
Bei Frank hat man es ja auch gemerkt. Also der ist da reingegangen, war von Anfang an irgendwie auf so einem komischen Konfrontationskurs, der aber auch nicht, also der kam jetzt nicht so richtig aggressiv rüber, aber gegenüber Zoe hat er dann manchmal so Macho-Sprüche raushängen lassen oder dann auch nach den Prüfungen. Das war für mich irgendwie, also das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, dass er ihr da die ganze Zeit so Vorwürfe gemacht hat, dass sie halt das nicht geschafft hat und ja, dass sie halt verkackt hat und so. Also immer angesichts der Tatsache, dass sie da 3 Tage drin sind und dass man 3 Tage, also ganz ehrlich, während der Klausurenphase oder so, dann esse ich auch nicht wahnsinnig viel in diesen 3 Tagen. So, das kann man schon mal aushalten. Das ist jetzt keine Dauer, wo man irgendwie durchdrehen müsste, wenn man mal nichts zu essen bekommt. Vor allem, weil es ja eh nicht so unluxuriös in diesem Tiny House da drin ist. Also das hat sich für mich nicht ergeben, dieser Konflikt irgendwie, dass man da so sauer sein muss, dass sie da was nicht schafft so.
Aber ich finde es gleichzeitig auch ein bisschen interessant, weil man so sieht, also man sieht mal, wie das so abläuft wahrscheinlich, bevor die in den Dschungel gehen. Die wissen ja ihr Image so und bereiten sich ja vor, dass sie dieses Image erfüllen können und so viel wie möglich, damit sie halt herausstechen. Und normalerweise, klar, merkst du das nicht so, wenn das über einen längeren Zeitraum ist. Und deswegen finde ich es fast schon wieder auch ein bisschen interessant zu sehen, wie die sich anscheinend darauf vorbereiten und das sofort rausballern, alles. Ja. Aber ist für die ZuschauerInnen, glaube ich, dann, wie du auch gesagt hast, sehr unauthentisch.
Ja, also ich mag ja diese Meta-Ebene auch, weil das ist ja beim Sommerhaus dann das Spannende, wenn dann immer solche Images wie jetzt André Mangold zum Beispiel dann so einbrechen, ne? Das ist ja das Spannende auch. Mhm. Wenn man merkt, die haben sich was vorgenommen und dann fällt es in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Und das ist ja zum Beispiel bei Couple Challenge gerade auch so. Da gab es eine unfassbare Folge diese Woche, wo vor der Kamera besprochen wurde, ja, das käme doch jetzt gut, wenn wir einen Dreier haben. Also wenn wir uns jetzt ins Bett legen und so tun, als hätten wir einen Dreier, dann haben sie es gemacht. Und am Ende gab es einen Streit darüber, ob da jetzt was passiert ist in der Nacht oder nicht. Also das war von vornherein so eine eingefädelte Nummer. Und am Ende hat, glaube ich, keiner mehr verstanden, was sie jetzt selber von dieser Aktion haben wollten. Also wollten die jetzt ernsthaft behaupten, dass da was passiert ist? Also das ist so die höchste Absurditätsstufe davon. Und das ist jetzt hier der Anfang davon. Wobei ich hier noch sagen würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Frank nicht ganz klar angewiesen wurde, von der Redaktion so ein paar Sachen zu droppen. Also ganz merkwürdig fand ich am ersten Tag, einer der ersten Einspieler war ja sofort, wie Frank dann Mike fragt, ja, vielleicht kommst du ja doch mal wieder mit Elena zusammen. So, ich dachte mir, hä? Als würde das den Frank Fußbräuch interessieren, was da mit Elena ist. Die wollten doch, also das kann ja nur so sein, dass sie sicher gehen wollten, dass diese Geschichte irgendwann in diesen 3 Tagen mal angesprochen wird. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, ey, frag doch den mal irgendwie irgendwann. Aber er hat es dann halt auf die dümmste und plumpste Art und Weise gemacht.
Das ist echt so einfach, frag den doch mal, okay. Und dann fragt er einfach. Nee, das passt auch so ein bisschen dazu, was ich gerade meinte, mit, dass die sich halt in ihrer Rolle vorbereiten und das aber gemeinsam auch ein bisschen wahrscheinlich mit RTL gemacht haben, dass auch RTL natürlich sich vorbereitet hat und weiß, okay, was sind die Rollen, die da droppen würden irgendwann mal und wie bringen wir die jetzt am schnellsten in den 3 Tagen unter, damit man irgendwie Unterhaltung liefern kann.
Ja, und diese Schnelligkeit hatte dann auch einen Einfluss auf so die Charakterentwicklung. Und das ist ja was wir im Dschungel natürlich auch immer sehen, vor allem dann bei den Dschungelkönigen oder Königinnen. Das ist ja das, was man auch sehen will. So am Anfang hat sie vor allem Angst gehabt und hat geweint und so. Und dann wurde sie immer stärker oder so in den Prüfungen und so. Melanie Müller und so, das war ja die große Entwicklung von diesen Leuten. Menderes oder so, solche Leute.
Genau.
Aber hier hat man ja versucht, das auch in 3 Tagen hinzubekommen. Also, dass man innerhalb von 3 Tagen auch nochmal so eine Persönlichkeitsentwicklung hat. Also bei Zoe an Tag 2 dann auf einmal, wo sie dann, da hat sie irgendwie die Zigaretten abgegeben für Frank oder so, dass er diese Botschaft von seiner Frau am Tag 2, dass er die dann bekommt. Also das ist ja Wahnsinn. Das kann man doch, also ich habe mich gefragt, das kann man doch nicht ernst meinen gerade.
Ja, wie du gesagt hast, 3 Tage ist halt wirklich so wenig. Also wie du gesagt hast, man muss 3 Tage lang nichts essen. Man kann 3 Tage auch in einem kleinen Zimmer aushalten. Das schaffe ich hier auch in meinem Zimmer. Also das ist Quark. Ich finde auch, das ist so meine Meinung, man hätte lieber weniger KandidatInnen nehmen sollen und dafür eben quasi über eine Woche mindestens halt dieselben da reinschicken sollen. Ich glaube auch dadurch, dass es ein Tiny House ist, dann wäre denen vielleicht mal die Decke krass auf den Kopf gefallen und dann wären auch mal authentische Konflikte irgendwie daraus resultiert. Aber in 3 Tagen, das ist einfach alles, wie du sagst, so unauthentisch, was da passiert, finde ich einfach viel zu kurz.
Ich finde es auch super schade, wie dieses Konzept halt nicht funktioniert, weil im Endeffekt finde ich halt den Cast wirklich gut und ich fand auch jetzt alle 6 Leute, die da drin waren, bisher auf eine Art und Weise schon Dschungel geeignet. Also die waren jetzt nicht schlecht gecastet so. Also selbst so ein Mike, der jetzt eher langweilig war, der ist halt so in diese Teamleader-Position da so reingedrückt worden, dass er ja gar nicht so ist. Also im normalen Dschungelcamp wäre der wahrscheinlich so der Dumme, der dann manchmal so lustige Sachen sagt und lustige Sachen macht. Aber jetzt in dieser Teamleader-Position, da war er halt überhaupt nicht so drin. Also man hat es ja bei den Spielen gemerkt, wie der dann immer so die Leute so angefeuert hat. Das war ja nicht wirklich. Also das habe ich ihm nicht so wirklich abgenommen. Oder auch Frank.
Nee, das war ganz weird.
Der ist auch anders so.
Voll. Nee, ich habe auch die erste Folge ja nicht gesehen, bin dann ab der zweiten eingestiegen und war so, hä, what? Was ist denn mit Mike so? Weil da hatte ich halt ein ganz anderes Bild im Kopf, wie der sich verhalten würde und halt null dieses Teamleader-Ding. Aber da blieb dann wahrscheinlich von den beiden Rollen, die noch übrig waren, über quasi und der musste dann diese Rolle übernehmen, sozusagen.
Und das ist zum Beispiel auch ein Problem jetzt dann bei Lars, wenn wir zur zweiten Gruppe kommen. Der ist ja
Larsch,
genau. Also mit Abstand die witzigste Sache, finde ich bisher, die passiert ist. Wir kommen gleich nochmal zu diesem Streit, aber dass jemand, der Lars heißt, einfach mal wie im Kindergarten Larsch dann genannt wird, das finde ich schon sehr schön. Und als Dennis kann ich da übrigens sehr damit relaten, dass mit dem Namen so Schabernack getrieben wird. Also,
echt?
Also es liegt auf der Hand. Dennis, ein N weg und ein anderer Anfangsbuchstabe. Dann ist da ruckzuck mal so ein Glied, also ein Glied wird da drauf.
Ach so, ey, boah, das finde ich weit hergeholt, jetzt ehrlich. Come on.
Das ist da nicht weit hergeholt.
Finde ich voll, da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht.
Haben die mit deinem Namen auch was gemacht in der Schule? Haben die auch irgendwie Jana, was gibt's da?
Nee, mein Name nicht, alles andere.
Alles andere schon. Aussehen, Charakter, das war die Angriffsfläche, aber nicht der Name, okay.
Richtig, der war okay.
Ja. Nee, aber dann kommen wir nochmal zu dieser zweiten Dreiergruppe, bestehend aus, wie gesagt, Lars Töns Feuerborn, Lydia Kellowitz und Bea Fiedler, muss man sagen. Also Bea Fiedler, völlig unverständlich, wie es die nicht unter die besten zwei, also sie hätte ja noch nicht mal den ersten Platz erreichen müssen, sondern den zweiten Platz nur erreichen müssen, um ins Halbfinale dann vorzurücken. Ja. Aber nicht mal das wurde ihr gegönnt von den ZuschauerInnen.
Also das Problem, also meine Theorie ist da auch, dass alle, die da ansatzweise Verständnis davon haben, wer da in den Dschungel gehen sollte, nicht anruft. Weil das ist, ja, macht einfach niemand. Und die, die aber anrufen, sind so, ah, die finde ich aber sympathisch. So wie bei DSDS oder so, boah, die finde ich cool, da rufe ich an. So, die denken überhaupt nicht an dieses Dschungelpotenzial.
Ja, das merkt man ja auch immer an diesen GewinnerInnen von diesen 5.000 Euro oder so. Immer beim Dschungelcamp damals, immer, ja, heute hat gewonnen Gertrude Michael
so Sonn
aus Flensburg. So immer, wo man merkt, jenseits der 70 schon, die dann immer, ja, für den goldigen Lars dann nochmal anrufen. Ja. Also da kann man das natürlich schon ein bisschen nachvollziehen. Aber für mich ist ja auch, ist einfach ein redaktioneller Fehler, weil ganz ehrlich, man gibt dieses goldene Ticket so als großen Preis aus und der Gewinner, der darf dann quasi oder der hat eine Möglichkeit auf die Dschungelkrone und so weiter. Das ist ja quasi so ein Zwischenschritt bis zur Dschungelkrone. So verkauft man das ja mit diesem goldenen Finalticket. Man müsste es ja eigentlich so stellen, diese Frage, wen würden Sie gerne nochmal 2 Wochen quälen oder so? Oder wen würden Sie gerne nochmal in dieser Ausnahmesituation sehen? Aber diese Frage stellt man halt nicht auf diese Weise. Die wissen wir, also wir wissen, dass es natürlich für uns interessanter wäre, wenn da jetzt Bea nochmal 2 Wochen auf Kippenentzug ist. Das ist natürlich für uns spannender, aber die Leute blicken das nicht so. Die sehen halt, ja, ich mache das einfach wie jedes Jahr. Ich vote für den, der einigermaßen gut ist in den Spielen und der sich da sonst auch so ganz gut behauptet. Und dann kommt es halt zustande, dass da jetzt Mike und Lars an Platz 1 dann jetzt in das Halbfinale da eingezogen sind. Und das nervt halt.
Stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Die Fragestellung würde tatsächlich, glaube ich, alles ändern.
Ja. Aber wie kam es denn jetzt dazu, dass Bea da so anscheinend sich ins Abseits da geschossen hat? Also es war ja von Anfang an quasi sichtbar, dass sie also schon ziemlich runtergerockt ist, oder? Also das hat mich auch ein bisschen gewundert, so was da passiert ist. Sie hat ja dann auch erzählt, ja, in den 80ern, das war meine goldene Zeit und da habe ich mich auch also zugesoffen am laufenden Band. Sie sagt zwar, sie sei keine Alkoholikerin, aber ganz kann man sie nicht glauben. Also wenn sie sagt, sie hat da so wahnsinnig viel getrunken, dann ist es einfach Alkoholismus.
Ja, das ist ja so. Das ist ja meistens das Problem bei Leuten, die Alkoholiker sind, dass ja. die das halt selber lange oder gar nicht checken.
Aber wie fandest du denn jetzt sie in diesen Konflikten? Also warst du dann eher quasi der Meinung, dass man Verständnis für sie aufbringen muss in dieser Situation, dass ihr die Kippen dann abgenommen wurden und dass ihr auch diese Redaktion so ein bisschen auf die Eier gegangen ist anscheinend? Oder hattest du Verständnis für Lars? Weil auf der einen Seite ist natürlich Bea in diesen Konflikten halt schon sehr, sehr kindisch unterwegs und so.
Ja, also richtig.
Das stimmt schon auch. Ne?
Ich finde eben, dass, also ich glaube, dass ich schon Verständnis aufbringen muss, so in dem Fall, dass ich es einfach nicht so nachvollziehen kann. Ich war noch nie so zigarettenabhängig. Ich weiß nicht, was es mit einem macht. Vielleicht ist es wirklich, also wahrscheinlich ist das schon krass belastend. Aber eben, wie du sagst, die Art und Weise hat mich dann irgendwann so, habe ich gedacht, okay, come on. Da konnte ich es dann nicht mehr so richtig mit Gefühl aufbringen. Weil klar, ich habe ihn auch verstanden, das wäre halt auch ein Regelbruch und alles. Und er ist halt auch, er hat halt auch seine Zigaretten. Wieso sollte, ich glaube nicht, dass die irgendwas von ihren Zigaretten abgeben würde. Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen, ich kann das schlecht beurteilen, weil ich nie in der Situation war, dass es so schlimm wäre. Aber ja, die Art und Weise fand ich dann doch ein bisschen, come on.
Eigenbedarf war natürlich das Wort, was sie dann so auf die Palme gebracht hat, wo sie auch dann gesagt hat, Eigenbedarsch hat sie, glaube ich, auch mal gesagt.
Und die beste hatte Beleidigung. Ganz viele freudsche ja. Versprecher.
Und die beste Beleidigung finde ich immer noch Backpfeifengesichtiger. Das war meine Lieblingsbeleidigung, weil sie ja gesagt hat, dass Lars ja so ein Gesicht hat, wo man links und rechts gerne reinschlagen würde.
Das Schlimme ist, so ein bisschen habe ich es nachvollziehen können, ja. wenn er dann ja. so einen Blick hatte. So.
Ja, und das auch dieses Eigenbedarf, da habe ich sie schon verstanden, dass das irgendwie so komisch gewirkt hat, so ja. irgendwie, dass er das so 12-mal, oder vielleicht hat man sie auch nur so hingestellt, ja. dass er das 12-mal gesagt hat, aber sie hat ihn ja gefragt, kann ich mal bei dir ziehen? Und er, na, Eigenbedarf, also das ist ja, da würde ich ihm gerne auch mal reinhauen. Also das ist
richtig, das da habe ich es schon ein bisschen verstanden. Ja. Man hätte ja das schon ein bisschen anders ausdrücken können, so, nee, nachher, das ist, glaube ich, ein Regelbruch oder halt, dass man es erklärt, aber er nur mit seinem Eigenbedarf.
Aber hattest du dann auch Mitleid mit Bea mit der Zeit? Also man hat ja dann auch gemerkt, dass es natürlich tiefer gehende Probleme in ihrem Leben gibt, sage ich mal, mit ihrer Einsamkeit. Hat sie auch erzählt von ihrem ja. Sohn, von dem sie da getrennt ist, mit dem sie keinen Kontakt mehr hat oder der keinen Kontakt mehr zu ihr will. Also war es dann für dich nur so diese Konfronummer, die gezogen hat oder halt auch das Emotionale?
Nee, also ich glaube, bei der glaube ich sogar wirklich, dass sie eine sehr arme Frau ist einfach, ehrlich gesagt, die irgendwann mal sehr tief gefallen ist. Also ich nehme ihr den Punkt schon ab, muss ich sagen. Das wird weniger gespielt. Ich glaube, dass die wirklich sehr kaputt ist, so. Und ja, aber hauptsächlich war es halt für mich doch schon diese Konfros, also wo ich dann auch sehr viel lachen musste, was mich so richtig überzeugt hat.
Also von allen emotionalen Einspielern, wir hatten ja auch zum Beispiel Lars, der von seiner psychisch kranken Mutter erzählt hat, die dann Selbstmord begangen hat. Wir hatten auch natürlich Zoe und so weiter mit ihrem Vater und so weiter. Also von allen emotionalen Einspielern fand ich die mit Bea auch am stärksten. Und es hat mich gewundert, dass die Zuschauer darauf gar nicht eingegangen sind. Also sie hat ja auch gesagt, sie hat kein Geld mehr und sie muss unbedingt fürs Geld hier mitmachen und hat auch das Ziel natürlich dann, das Geld natürlich auch dann im Dschungel nochmal einzusacken, weil sie es einfach braucht, so, weil sie irgendwie von Sozialhilfe lebt. Und wenn wir uns dagegen mal anschauen, Werner Hansch bei Promi Big Brother, der gesagt hat, ich habe alles Geld verzockt und ich muss hier gewinnen, sonst bin ich irgendwie pleite, sonst lebe ich von 400 Euro im Monat. Also da hat es ja gezogen, warum hat es hier nicht gezogen? Also ich verstehe das nicht so ganz, so was da der große Unterschied war.
Ich glaube, dann war doch irgendwie so der Faktor, dass sie halt gemein war zum Lars, was dann eher so, gerade wie wir, also das Klientel, was da anruft, sagen wir mal so, was sie dann doch nochmal verschreckt hat, kann ich mir vorstellen.
Ja, Vielleicht hätte sie von der Spielsucht tatsächlich erzählen sollen, dann hätte es vielleicht einen Unterschied gemacht. Also finde ich schon ein bisschen komisch so. Also den zweiten Platz hätte man ihr schon gönnen können und gerade wenn ihre Konkurrentin Lydia ist. Also ich meine, Lydia würde ich so sagen, Platz 6 von den bisher 6 Leuten, die wir gesehen haben. Also super nervig, oder?
Ja, also die fand ich auch ganz schlimm. Also das stimmt. Jetzt nochmal, wenn ich drüber nachdenke, dass die ja Konkurrentin war, verstehe ich es echt null. Also Platz 2, stimmt, das wäre mindestens drin gewesen. Also Lydia, die war ja auch nicht irgendwie sympathisch oder so. Also da verstehe ich gar nicht, warum man da anruft.
Was war diese Dr. Bob-Nummer? Was sollte das?
Wahrscheinlich hat das noch gezogen, kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, Dr. Bob kommt wahrscheinlich beim Klientel, was da anruft, auch gut an. Die konnten das verstehen. Ich weiß es nicht. Ganz, ganz weird.
Ey, so eine billige Nummer. Von Anfang an quasi sich ausgesucht, ja, ich bin die, die diese Geschichte mit Dr. Bob jetzt 3 Tage lang durchpresst. Und ganz das weird. Hat dann auch noch Erfolg. Also das ist so billig einfach. Hat mich so genervt, dass das am Ende Erfolg hat und dass man ihr jetzt gönnt, ja, die soll ruhig in Australien nochmal da die Chance haben, mit Dr. Bob da in Kontakt zu kommen, weil dann passiert vielleicht was. Also das ist so hohl einfach, das ist so idiotisch, da von den Zuschauern darauf einzugehen. Aber gut, es hat geklappt und dann schickt man die arme Frau lieber nach Hause. Naja.
Ja, ich fand gut, dass RTL gepostet hat, dass Bea vorerst rausfliegt. Das vorerst habe ich mir gemerkt, habe ich mir dick angestrichen.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist, weil da gab es so ein bisschen, also entweder gar keine Aussage, aber Anrede zum Beispiel, weiß ich noch, der hat ja meistens auch so ein bisschen Insights bei RTL, wie das da abläuft. Der hat zum Beispiel gepostet, dass alle, die jetzt in dieser Dschungelshow dabei waren und dann nicht das goldene Ticket gewinnen, dass die quasi behandelt werden wie alle, die dann an einer regulären Staffel teilnehmen, also dass die quasi auch nicht möglich sind, dass die dann teilnehmen im nächsten Jahr. Aber solange es da keine offizielle Bestätigung gibt, würde ich auch mal vorsichtig sein, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir Bea da nochmal sehen, weil ich meine, die ist perfekt einfach für diese Staffel
nächstes Jahr. Vor allem eben, ich glaube, dass da RTL auch sehr krass auf Twitter guckt, muss ich ehrlich sein. Also ich habe das Gefühl, dass sie schon ein bisschen da das Stimmungsbild einholen auch, weil das halt die sind, die wirklich einschalten jeden Tag. Also es ist ja schon irgendwie, also ich habe das Gefühl, das ist schon die Plattform, wo halt das geguckt wird. Und da ist ja ganz klar, sind ja irgendwie alle dafür, dass Bea auf jeden Fall einzieht. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass da auch RTL gegen seine eigenen Prinzipien mit so einem kleinen Schlupfloch irgendeine Ausrede, dass da was finden wird, dass die einzieht.
Ich hoffe sehr. Also Bea ist für mich auf jeden Fall die absolute Gewinnerin und wirklich auch ein Beispiel wieder für das Casting bei RTL. Also komplett aus der Versenkung ausgegraben, die Frau. Und dann eigentlich so eine Frau entdeckt, die wirklich so eine perfekte Mischung aus Helena Fürst ist. Also, oder? Die, von der Stimme her und von den Mentholzigaretten. Also der raucht ja die gleiche Marke wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite Tina York so ein bisschen. Das ist so eine perfekte Mischung zwischen den beiden.
Ja, beides. Stimmt, ja. Ja, das Gute ist, dass sie jetzt erstmal quasi on screen war und dazu aufgerufen hat, dass man sie doch in Shows reinholt, in weitere. Ja. Das heißt, selbst wenn sie jetzt nicht im Dschungel ist, kann ich mir vorstellen, dass sie dann doch nochmal vielleicht bei Promis unter Palmen oder sowas. Nee, das ist, warte, ist das RTL?
Nee, Sat.1.
Nee, ne? Aber dass sie auf jeden Fall irgendwo nochmal auftauchen wird.
Ja, Like Me I'm Famous oder sowas, da kann ich mir sie gut vorstellen. Ja, also ich glaube auch, dass wir sie nochmal sehen werden und dass da jetzt nicht zu traurig sein sollten, dass sie jetzt hier ausgeschieden ist. Auch wenn natürlich alle ZuschauerInnen, die nicht für sie abgestimmt haben, schon wirkliche Ohrfeigen gesichtigen sind. Also das muss man schon mal sagen.
Aber vielleicht kommt sie ja auch in, kommt dann auch Bea's House of Love.
Ja, ey, das ist eine gute Überleitung. Wenn wir jetzt nicht noch mal kurz über den anderen Teil der Show sprechen müssten, also den können wir kurz abhaken, weil es gab ja dann auch noch diese Rückblicke auf die vergangenen Staffeln. Ich weiß nicht.
Also ich bräuchte das überhaupt nicht. Also ich finde das irgendwie, dass dadurch kommt man irgendwie total raus und vergisst, dass da überhaupt gerade so eine Art Dschungel, also die Dschungelshow läuft mit Prominenten drin. Ja, so ein bisschen fände ich okay, aber ich finde das zu lastig, also zu viel. Ich fand es zum Beispiel gut, dass Prinz Damien da war, den finde ich einfach total amüsant und sympathisch und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön, dass der nochmal da war und so, aber ich bräuchte das nicht in dem Umfang.
Ja, also ich finde auch, natürlich hatten sie in den ersten Tagen so das Problem, dass sie einfach Zeit rausschlagen mussten, weil sie hatten einfach terminiert diese Shows bis 0 Uhr und dann musst du halt für fast 2 Stunden da Material haben und im Haus gab es das halt nicht bei den 3 Leuten. Die haben halt einfach nicht viel hergegeben und dann hat sich ja schon so gezeigt, dass auch Sonja und Daniel immer längere Strecken so bespielen mussten, was dann auch nicht so immer geklappt hat, also wo dann nochmal Thorsten Legert rausgeholt wurde und so weiter.
Ja.
Aber halt dann auch dieser Talk dann endlos lang war. Also das Negativ-Highlight war auf jeden Fall, ich glaube, die 2. Show mit Desiree Nick und mit Willi Herren und Dolly Buster. Dolly Buster, die eigentlich ganz cool war so. Aber Desiree Nick, die man mal wieder, ich weiß nicht, woran das liegt, wo auch Sonja und Daniel anscheinend so eine Berührungsängste immer haben, die mal zu unterbrechen, weil die redet da minutenlang irgendwelche Monologe auswendig gelernt und keiner widerspricht ihr. Willi Herren von der Seite immer so ein bisschen, ja, aber hinter der Bühne bist du da ganz anders. Aber es hat alles nicht funktioniert. Letztendlich hat sie wieder mal ihre Sache da durchziehen können und alle haben Angst vor ihr.
Das finde ich auch ganz, ganz komisch. Das habe ich noch nie verstanden bei der... Also ich weiß nicht, vor was man da Angst hat. Klar, die dann wird die so ihre anderen Monologe auspacken, aber was soll die denn? Also das verstehe ich auch überhaupt nicht.
Ja, also das ist natürlich so der unspannendste Teil. Ich finde die Zusammenschnitte manchmal schon nochmal ganz schön, die nochmal zu sehen. Und die nehmen ja diesen Teil rein mit den Ex-Dschungelcampern und so weiter, weil sie ja diese Abgrenzung zum normalen Dschungel haben wollen. Also das machen sie ja mit allem klar, dass das nicht die normale Dschungelcamp-Staffel ist. Mhm. So, das sagen sie immer, sie rufen was anders, das Intro ist anders, weil sie halt eine klare Abgrenzung zum Dschungelcamp haben wollen.
Ja, das finde ich auch und gut.
Also, jetzt ist es halt eine Dschungelshow und manchmal ist der Talk gut oder in Ordnung, manchmal stört er nicht und manchmal ist es halt sehr, sehr nervig.
Kommt echt auf die Leute an, die da sind, muss man sagen. Wie gesagt, mit Prinz Damien, das fand ich eigentlich ganz schön so. Also hat mich jetzt nicht genervt oder so.
Und Dani Büchner neben ihm.
Ja, genau.
Die da reingejoggt kam, also das finde ich sehr schön, wie die da reinkam ins Studio und dann gleich mal so eine Null-Box-Stimmung da verkörpert hat, oder? Wie sie immer noch so ein bisschen sauer war auf Sonja und Daniel. So.
Ja, das fand ich auch, ey, come on, habe ich mir gedacht. So, ihr wisst ja, ich hatte hier keinen Spaß.
Ja.
Okay, aber dank dieser Show redet überhaupt irgendjemand noch so über dich, also muss man ja immer ganz klar so sagen, also... Fand ich auch ein bisschen witzig.
Ja. Naja, also seit gestern sind dann eben auch Oliver Sanne, Sam Dillon und Christina Dimitrio dabei. Das ist auch noch so ein Trio, wo ich schon was erwarten kann. Also vor allem wegen Sam und Christina. Also da glaube ich schon, dass das noch das spannendere Trio ist. Im Gegensatz dann zum letzten. Also da erwarte ich mir wirklich gar nichts. Von Jamila Rowe, Xenia Prinzessin von Sachsen und Filip Pavlovic. Also ich weiß nicht, was da passieren soll, ehrlich gesagt.
Aber vielleicht ist das auch, gerade weil man nichts erwartet, vielleicht passiert dann noch was.
Ja, also das zweite Trio, was jetzt am besten war mit Bea, Lydia und Lars, das fand ich jetzt von vornherein auch nicht so spannend, glaube ich, aber...
Stimmt, Larsch.
Larsch, genau. Ich bin gespannt, ob wir noch so einen schönen Nickname bekommen in dieser Staffel.
Ich fand es auch immer schön, wie sie das gesagt hat, der Larsch.
Also ihr Sprachduktus ist ja generell so einfach geil, so weil sie halt so langsam redet und auch in so einer, vor allem bei den Prüfungen, also muss man auch vielleicht ganz kurz sagen, also die Prüfungen waren jetzt auch nicht immer so ganz stark, weil die halt meistens so das Gleiche waren, so in irgendwas reinfassen oder sich was auf den Kopf setzen, aber die geilste Prüfung wie jedes Jahr ist halt einfach diese Autoprüfung, ne? Also mit dem Auto, wo die halt nichts sehen, nichts hören und nichts sagen dürfen, so das ist einfach nach wie vor die beste Prüfung, das war einfach
das
geil.
Das ist wirklich... Die allergeilste Prüfung, da kommt auch nichts drüber.
Ja. Ey, wie die da einfach so 10 Minuten wirklich rumstanden und wirklich pausenlos gegen diese Reifen gefahren sind und Bea auch nichts aus der Ruhe bringen kann. Also die bleibt ja ständig in diesem, fahr mal links, was willst du denn jetzt von mir? Du zeigst mir nach hinten an und vorne an, aber da passiert... Also ich fand es einfach geil. Hat mir gut gefallen.
Das ist echt, das ist so eine geile Prüfung, wie alle einfach alle voneinander abhängig sind und keiner will es sein.
Ja.
Aber ja.
Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Trash-Format, was wirklich also hochgradig trashig ist. Läuft bei Join. Wir müssen dazu sagen, wir haben nur die erste Folge gesehen. Mittlerweile sind, glaube ich, schon 2 oder 3 draußen, weil die erste Folge noch gratis ist. Und aktuell habe ich noch keinen Join Plus, Jana auch nicht. Deswegen haben wir jetzt erstmal nur die erste Folge geschaut. Ich habe aber fest vor, das nochmal ganz zu schauen. Und da werden wir auch bestimmt noch mal drüber sprechen, dann in ein paar Wochen. Wenn da mehr Folgen draußen sind, dann werde ich mir noch mal da den Probemonat zulegen und dann alles am Stück schauen wahrscheinlich. Also Claudias House of Love, erste Folge. Was, bist du sauer auf mich, dass du es dir anschauen musstest oder hast es ein bisschen auch feiern können?
Ich habe mir schon gedacht, dass es so ein bisschen plump wird alles, aber so plump von Anfang an wird einfach gesagt, ja, die möchte da Sex mit den Leuten haben und die Leute, die sich da bewerben, ja, wir möchten auch Sex mit dir haben. Die ganze Zeit, es geht nur darum. Und es ist so super weird einfach, so richtig, also ich habe mich richtig uncomfortable gefühlt. Aber die Leute da, also fand ich halt schon wieder geil, dass da so unterschiedliche, also da waren ja dann, also Männer in ihrem Alter, aber auch Männer so in gefühlt meinem Alter. Also ganz, ganz komisch, aber auch, also es ging schnell vorbei, sagen wir es mal so.
Ja, also eine Altersspanne von 24 bis 74. Mario ist der Jüngste, der auch schon bei Paradise Hotel drin war. Und Nikola ist der Älteste mit 74 aus München. Also vom Cast her, muss ich sagen, haben sie schon kuriose Typen da zusammengesucht, sag ich mal.
Auf jeden Fall. Was mich halt auch wundert, also ich verstehe das nicht. Also die müssen die ja irgendwo gecastet haben, aber schon klar gemacht haben, ja, ihr müsst jetzt zumindest so tun, als wolltet ihr gerne mit ihr schlafen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich alle da reingehen, weil die jetzt irgendwas mit der anfangen wollen.
Ey, ganz ehrlich, das ist wirklich ein Format, wo die Liebe wirklich an zweiter Stelle steht, glaube ich. So, das Format dauert ja auch nur. Ja, das wird ja auch nur, glaube ich, ein bisschen mehr als eine Woche lang gedreht oder 10 Tage oder so. Die sind einen Tag drin, dann wird der erste rausgewählt, nächster Tag, nächster rausgewählt. Also, das merkt man schon, dass da einfach Leute vor die Kamera wollen und sie natürlich auch eine Spielfläche bekommt, wo sie nochmal ihre stärksten Kalendersprüche abfeuern darf, Claudia Obert.
Ja, die sind halt auch leider witzig. Also ich habe oft halt wieder gelacht.
Ja, klar, also das funktioniert immer noch so und das wird auch dann immer noch auf Galerie, Arschgeweih dann nochmal abgefeiert werden. Also so ist es ja nicht, das funktioniert und so und deswegen ist es ja auch unterhaltsam, aber dass da irgendeine Form von Romantik aufkommt, also da kann man sich, glaube ich, von vornherein im Klaren sein, dass das nicht passieren wird.
Nein. Wirklich nicht. Also ich habe gedacht, dass es tatsächlich mehr Fokus darauf gelegt wird, bis ich dann die ersten 2 Sekunden geguckt habe. Da war mir klar, alles klar, es geht in eine ganz andere Richtung.
Also mein Highlight war auf jeden Fall, also es gab viele Highlights natürlich, da sind viele sehr, sehr kuriose Charaktere dabei. Aber für mich ist so, der Highlight-Charakter da drin ist Thomas Mario, ein 35-jähriger Barkeeper aus Franken, glaube ich, Nürnberg oder so. Und also der säuft sich ja komplett voll an diesem ersten Tag da, wo die da sind. Also an diesem ersten Abend lässt er sich komplett voll laufen. Also der ist voll bis unter die Motorhaube und der kommt, also der ist dann super aggressiv. Es gibt ja Leute, die dann so lustig und so kuschelig werden, aber er ist halt das Gegenteil davon. Nee, er greift halt jeden an, er fühlt sich von allem angegriffen.
Die schlimmste Art an Menschen, die, wenn die trinken, aggressiv werden, aber trotzdem jeden Tag sich die Hucke voll saufen.
Ja. Fürchterlich, der Typ. Also kann man immer beschreiben, der ist dann da hingekommen und war von Anfang an schon so ein bisschen auf Konfrontationskurs, vor allem mit dem Toni, so einem richtigen Italiener, ne? Also der auch diesem Klischee entspricht, dass er natürlich ein italienisches Restaurant hat und dann da wahrscheinlich die ganze Zeit rumstreunert da in diesem Restaurant die ganzen Frauen anspricht und so. Das ist ja dieses Klischee und das erfüllt ja auch zu 100% so. Aber ein sehr sympathischer Typ irgendwie auch.
Finde ich auch, ja.
Den kann er gar nicht leiden, der Thomas Mario, weil da gibt es am Anfang schon mal so eine Diskussion, ob der Thomas Mario jetzt Italiener ist oder nicht. Dann sagt er, ja, ich bin Italiener und er ist halt wirklich Italiener, hat auch einen starken Akzent so. Da gab es schon mal so einen ersten Punkt, wo sie sich so nicht ganz einig waren und das steigert sich dann immer höher, bis es dann irgendwann dazu kommt, ja, dass ihm der Italiener, der Toni, dann irgendwann vorschlägt, ja, jetzt mach doch mal Piano jetzt hier mit dem Trinken, du musst dich doch jetzt hier nicht komplett zusaufen am ersten Abend. Und das hat er schon mal als komplett Konfro angesehen, da, dass er sich da nichts sagen lässt, hat er gleich mal klar gemacht.
Ja, Vor allem, ich fand es auch geil, wie er reinkam. Ja, er heißt halt einfach Thomas. Er will ja ein Italiener irgendwie sein, aber er heißt Thomas. Und dann aber direkt sagt, ja, ich heiße hier, also mich nennt man Mario. Weil es ist einfach so dieser klischeehafteste italienische Name, den man haben kann, glaube ich.
Und die Sache, die er die ganze Zeit wiederholt hat, das fand ich so geil, wie ihn dann ja auch andere so angesprochen haben, ja, du trinkst ja schon ganz schön ordentlich und so. Und dann sein Standardsatz war immer in seinem besoffenen Zustand dann später am Abend, ja, ich bin Mario, mir ist alles scheißegal. Das habe ich die ganze Zeit gesagt. Mir ist alles scheißegal. Ja. Ist so mir scheißegal, was hier passiert. Soll wieder rauswählen, die ist mir eh scheißegal. Und dem war alles scheißegal. Und das hat er wirklich auch also ständig betont. Ich fand es sehr, sehr schön.
Ich finde es vor allem halt auch geil, dass er eben Thomas Mario heißt, weil das klingt schon so wie die trashige Version von Thomas Hajo, aber halt so richtig trashig.
Oder Hans Mario. Martin von Schlag den Raab damals. Ja, also Doppelnamen sind immer gefährlich.
Ja, da fand ich halt auch geil, wie der dann, da saßen die, glaube ich, so am Tisch und haben gegessen und der hat halt geredet in einer Lautstärke und dann irgendwie Claudia sah so total entspannt aus und dann aus dem Nichts, jetzt halt doch mal die Schnauze. Das fand ich auch schön.
Aber also mich persönlich, wenn ich da als Kandidat dabei wäre, dann hätte ich Angst, dass sie mich so auf die Palme bringt, weil sie ist ja auch immer so super schnell abgelenkt in so Gesprächen. Ne? Du sprichst mit ihr und auf einmal geht sie in ein anderes Gespräch rüber mit einem anderen Mann und du bist auf einmal so, stehst du, hä, was ist, du hast doch gerade mit mir gesprochen, warum, hä?
Ja,
so, also da würde ich mich so unwohl dabei fühlen. Und in der ersten Folge hat sie ja, also ich hatte ein bisschen Mitleid tatsächlich mit ihm, aber auch, er hat sich auch denkbar doofes Geschenk einfallen lassen. Gerd Erdmann, der Vater von Fiona Erdmann, der hier dabei ist, also so ein alter Hipster-Typ, ne? Also mit so langen Haaren und so ganz weißen Haaren, 72 Jahre alt. Und der hat ihr, Claudia, als Präsent einen Penis-Briefbeschwerer mitgenommen. Und das war sein Gastgeschenk sozusagen. Und Claudia hat dann gleich mal am Anfang gesagt, ja, finde ich jetzt nicht so toll, also finde ich jetzt nicht so angebracht einfach als Geschenk. Und er war da sofort so eingeschnappt, ne? Und also, aber kann ich auch verstehen, weil sie hat es halt sehr uncharmant auch gelöst, muss man sagen, die Aktion.
Ja, voll. Vor allem ist es ein Geschenk, das hätte klappen können bei ihr. Also ganz ehrlich, das ist halt ihr Image, so wie sie redet und so. Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so abwegig.
Ja. Und er hat ja selber gesagt, er ist ja Bildhauer und hat es auch selber gemacht und so. Also man hätte allein schon für die Mühe mal irgendwie sagen können, ja, danke. Oder so ein bisschen drüber lachen können. Aber sie hat es halt sofort so abgetan. Und er war dann für den Rest der Folge für sie so ein rotes Tuch schon wegen dieser Aktion. Und hat ihn so ganz eklig auch behandelt. Ne? Also dass er dann gar nicht mehr so in den Gesprächen, man hat so richtig Mitleid gehabt. So, wenn er dann mal so einen Spruch gebracht hat, er stand immer so nebendran und der arme alte Mann da, hat man sich nur gedacht, wie der dann so aus gegrenzt wurde. Das war schon irgendwie
fand ich auch
ein bisschen schwierig anzuschauen. Ja, ein anderer hat sich ausgezogen bei diesem Spiel, also das Spiel auch, ne? Dieses erste Spiel, wo die da so tanzen mussten. Komplett rätselhaft.
Das braucht man schon krasse Trash-TV-Erfahrung, also so vom Gucken her, dass man das ertragen kann, diese Show, bin ich auch ganz ehrlich. Also das ist echt nochmal.
Da saß Claudia zur Erklärung auf so einem Tisch, ne? Oder nee, nicht auf dem Tisch, auf dem Stuhl. Auf dem Stuhl, glaube ich. Und dann musste jeder nacheinander, da war dann im Garten so eine Stange aufgebaut, wo man so Pole Dance machen konnte. Und dann musste jeder irgendwie so eine Tanzperformance für sie da abfeuern. Und also ich hätte auch keine Ahnung gehabt, was ich da machen soll, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, wie Nikolai aus München, der 74-Jährige, einfach mal die Hose auszuziehen und den Schwanz zu zeigen. Also das wäre, glaube ich, die letzte Option gewesen, die ich da gezogen hätte.
Ja, ich auch. Also ich weiß es nicht, was der sich dabei gedacht hat, aber ich fand es ganz unangenehm.
Also rätselhafte Aktionen dabei. Manche fanden sie gut, ich fand ja diesen Kai, diesen aus Mallorca, diesen Typen, den fand ich irgendwie sehr kurios, so ein typischer Tourist für mich irgendwie so einer, den man sich gut mit Rucksack und mit so einer Dreiviertelhose vorstellt im Urlaub. Also den fand ich irgendwie ganz lustig so. Und also würde ich sagen, so der Einzige, bei dem man sich ernsthaft so ein bisschen romantische Avancen vorstellen könnte, was man auch schon gesehen hat, denn Folge 1 war ja dieser Thorsten, ne? Also das ist so der einzige ernsthafte Kandidat, finde ich, da drin.
Ansatzweise ernsthaft, ja.
Ja.
also die sucht doch da auch keine romantische, also ich weiß nicht mal, ob die wirklich dann auch so auf Sex aus ist oder ob die das wirklich jetzt nur der Show wegen sagt. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich kann ihn ganz schlecht einschätzen.
Ja, ich auch. Aber mir ist es eigentlich auch egal. So, also ich glaube nicht, dass sie da ernsthaft was sucht. So, und die will halt so ein bisschen entertainen. Und das finde ich ja ganz gut, wenn man sich da im Klaren ist, dass das halt eine Unterhaltungsshow ist. Aber es ist halt keine romantische Dating-Show, also irgendwas Romantisches und dass man hier dabei ist, wie jetzt Claudia Obert die große Liebe findet, das braucht man sich ja nicht, diese Illusion machen, so. Das ist halt einfach starker Trash, so. Mit sehr, ja, sehr, sehr kuriosen
Kandidaten. Das Schlimme ist, jetzt interessiert es mich tatsächlich halt auch, wie es weitergeht, ja. Aber gleichzeitig fühle ich mich so komisch dabei, das anzugucken, aber ja, ich habe auch noch nicht, also ich werde mir vielleicht auch den Testmonat einfach mal gönnen.
Ja, gerne. Dann sprechen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal über Claudias House of Love. Man muss sagen, dieses House of Love schaut fürchterlich aus, weil es halt, wie ich befürchtet habe, mal wieder dieses recycelte Big Brother House ist. Also das ist halt das normale Big Brother House mit diesen ganzen IKEA-Möbeln, was halt einfach scheiße aussieht, muss man mal sagen. Also wenn man daneben den Auftakt vom Bachelor jetzt am Mittwoch gesehen hat, das ist dann halt einfach so fürs kleine Budget dann die Claudia House of Love. Also das kann höchstens 60 Euro gekostet haben, das ganze Format, glaube ich.
Aber ist auch okay. So. Ja. Also ich glaube, für sowas würde ich auch nicht unbedingt viel mehr Produktionskosten investieren. Ich weiß es nicht.
80 Euro, damit ist es gut bezahlt. Kann man abschließend sagen zu Claudias House of Love. Wir bleiben, wie gesagt, dran. Bloß jetzt noch nicht wahrscheinlich im wöchentlichen Rhythmus, sondern dann halt eher zum Staffelende. Schauen wir nochmal rein. Okay. Ja. Andere Dating-Show, die bald wieder losgeht am 21. Januar und ich freue mich sehr darauf, Are You The One bei TV Now Staffel 2. Also nochmal zur Erinnerung, das ist ja das Format, wo 10 Singles, also 10 Single-Frauen und 10 Single-Männer einziehen und ja, ExpertInnen im Hintergrund haben beurteilt, wer denn perfekt zusammenpassen würde und das Ziel von den Paaren ist es jetzt, sich dort zu finden bei Are You The One und ja, letztes Jahr gab es eine sehr schöne Staffel, Natalie und ich haben es ja gemocht und letztendlich, wenn sie dann alle Couples finden da drin, dann blühen bis zu 200.000 Euro, die sie da gewinnen können. Also ich freue mich drauf, Sophia Tomalla übernimmt zwar die Moderation von Jan Köppen, was ich jetzt einen sehr, sehr schwachen Tausch finde, aber ab 21. Januar dann, ich glaube in Doppelfolgen sogar bei TV Now und RTL dann glaube ich nur nachts, also weil das sehr, sehr schlechte Quoten hatte im linearen Fernsehen, aber online wahrscheinlich sehr gut funktioniert hat.
Ja.
Da ist auch schon der Cast bekannt, den kann man sich anschauen. Wo auch der Cast bekannt ist, und da können wir ein bisschen drüber sprechen, ist Let's Dance. Let's Dance startet in diesem Jahr schon ab dem 26. Februar in die 14. Staffel, geht wie immer dann mit diesem Wer tanzt mit wem Special los. Und ja, ich würde mal sagen, der Cast, der ist wie immer eigentlich ziemlich prominent, würde ich sagen. So, also das ist ja wirklich auch keine Trash-Sendung, muss man sagen. Also das ist eine ziemlich seriöse Tanzsendung, würde ich mittlerweile schon sagen. Klar gibt es dann auch noch so Nebenschauplätze wie hier Ilka Bessin und Olli Pocher und so, die dann da immer begleitet werden in diesen Einspielern. Aber ansonsten kann man sich da als so relativ seriöser Prominenter da schon mal hin bewegen, habe ich das Gefühl. Also die nehmen das schon mittlerweile eher als sportliche Herausforderung an. Ich würde sagen, die größte Überschrift ist, dass es in diesem Jahr ein Männerpaar zum ersten Mal gibt, das miteinander tanzen wird, weil der Prince Charming aus Staffel 1 dabei ist. Nicolas Puschmann wird ein Kandidat sein und wird dann eben zusammen mit einem Mann tanzen. Ist ja auch ein schöner Fortschritt so für das Format, dass das mal passiert. Und ansonsten, ja, die andere große Überschrift ist, dass Jan Hofer dabei ist, Ex-Tagesschau-Sprecher.
Oh, ja. Guck mal, ich habe mir nämlich noch gar nicht den Cast angeguckt, muss ich sagen. Das finde ich jetzt lustig.
Ich finde diese Verbindung zwischen RTL und Jan Hofer in den letzten Wochen sehr, sehr merkwürdig. Also
ganz merkwürdig, ne? Aber vielleicht ist es gerade deswegen.
Man hat entweder das Gefühl, dass RTL ihn irgendwie gefangen hält oder irgendwas gegen ihn in der Hand hat. Also warum moderiert er da kurz so Punkt 12? Hä, was ist
ganz,
da los?
Ganz komisch. Also ganz merkwürdig. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ich sehe das immer nur auf meiner Startseite, da auf Twitter plötzlich wieder irgendwelche Bilder oder wieder irgendwie, wie gesagt, Punkt 12 moderiert oder so. Ganz, ganz komisch.
Jan Hofer sitzt ja in dem Panel, was jetzt dann bald an den Start geht bei diesem Zeugnis für Deutschland. Da ist er ja bei RTL, ist dann bald auch vor der Kamera. Und jetzt sogar eben bei Let's Dance dabei. Also der hat anscheinend da richtig Bock, da nach seiner sehr seriösen Karriere ja bei der Tagesschau, da jetzt nochmal ein bisschen Spaß zu haben im Fernsehen.
Ja, wahrscheinlich war da halt, also hatten die Gespräche so, dass er aufhört und so. Und dann wurde wahrscheinlich einfach so ein bisschen drüber geredet. Und dann kam halt schnell raus, dass er schon noch Lust hätte, was zu machen. Also so kann ich mir das erklären. Und dann haben sie sich gedacht, ja, Let's Dance wäre lustig. Ja. Mal gucken.
Ja, und im letzten Jahr war ja zum Beispiel auch Ulrike von der Gröben dabei, ne? Also ja, durchaus vergleichbar. Und zwar bei RTL ja sie dann vor der Kamera gewesen bei den Nachrichten, aber auch eine ähnlich seriöse Figur auf jeden Fall. Aber Jan Hofer, ja, stelle ich mir schon ganz cool vor, den da mal zu sehen in so einem Umfeld. Ansonsten dabei natürlich, was auch sehr, sehr spannend ist, ist Oma, ich weiß nicht, wie sie heißt, A-U-M-A, Oma Obama, die Halbschwester von Barack Obama.
Was? Ja. Hä? Ja. Was geht denn jetzt ab? Ja. Also ich bin eigentlich nicht so der Let's Dance Guckerin, muss ich sagen, weil einfach so tanzen und sowas ist nicht so mein Ding. Aber da werde ich, glaube ich, doch mal reingucken. Jetzt bin ich interessiert.
Sie ist ja die Halbschwester, wie gesagt, und ist Germanistin, Soziologin und Journalistin. Ich kannte sie tatsächlich aber nicht, Oma Obama.
Aber wohnt die in Deutschland?
Ich glaube schon. Ich glaube irgendwie schon. Also Germanistin, so, keine Ahnung, wird wahrscheinlich schon dann in Deutschland leben. Aber ich finde es halt in der Kombination sehr spannend, dass man auf der einen Seite dann Jan Hofer und Oma Obama hat und auf der anderen Seite Kai Ebel, Micky Krause, Senna Gamur.
Micky Krause.
Ja.
Nein. Ja. Aber es macht Sinn, weil, also Micky Krause, glaube ich, hat sehr viele Einbußen an Geld seit Corona.
Ja, ja, und also, Kai Ebel hat auch natürlich durch den Wegfall der Formel-1-Rechte bei RTL jetzt erstmal, glaube ich, keinen festen Job mehr. Kai Ebel kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen bei Let's Dance, ehrlich gesagt, mit seinen Outfits und so.
Ja, finde ich auch ganz
gut. Ansonsten dabei Valentina Pade von GZSZ.
Ja, das ist so eine klassische Let's Dance-Teilnehmerin, finde ich.
Erol Sander, Schauspieler. Wie gesagt, Senna Gamur, Monrose, Ilse DeLange oder DeLange, wie die heißt, diese Schlagersängerin, die auch beim ESC, glaube ich, angetreten ist für Holland, wenn mich nicht alles täuscht. Dann Vanessa Neigert, DSDS 2009.
Ah, die kenne ich noch. Boah, das ist so schlimm, ey. Du sagst mir einen DSDS-Namen bis 2011. Ab da habe ich nicht mehr geguckt, aber bis 2011. Und ich weiß sofort, wer es ist. Ey, so krank habe ich das damals verfolgt.
Das ist auch diese Schlagersängerin, oder?
Ja, genau. Ja. Die dann so, ich weiß noch gar nicht, die wollte dann abnehmen und so. Und dann hat die irgendwie, da waren da immer so Einspieler, wie sie dann in der Bäckerei steht und sich jetzt keinen Kuchen nehmen kann, obwohl sie doch so gern Kuchen isst. Das ist so ganz weird. Aber ja, ich weiß noch.
Rurik Gislason, Fußballspieler, ist dabei. Ich habe ja gegoogelt, ist so verschrien als Fußball-Hottie, weil der anscheinend so super heiß aussieht. Isländer.
Ja, aber Isländer sehen auch eigentlich immer gut aus. Also Isländer sind ja für mich die hübschesten Männer. Muss man mal ganz klar, das klingt jetzt so ein bisschen falsch, aber ich finde einfach, dass die wirklich, also ich habe fast noch nie, glaube ich, einen hässlichen Isländer gesehen.
Die haben halt immer dieses Wikinger-Image, meist so mit langen Haaren und so mit Bart und so.
Ja, noch nicht, also auch so, ja, ich weiß nicht, die sehen immer hübsch aus, finde ich.
Okay. Ja gut, dann bist du jetzt noch interessierter an Rurik Gislason und an der neuen Staffel. Ansonsten dabei Simon Zachenhuber, Boxer.
Okay.
Lola Weipert, Moderatorin. Ich glaube, die jetzt auch bei TV Now so ein paar Moderationen übernimmt. Hat auch schon das Prince Charming-Wiedersehen gemacht. Also passt ja auch. Mhm. Und die letzte, die dabei ist Kim Riekenberg, Model. Ist, glaube ich, so die neue Heidi Klum, wird sie genannt.
Okay, sagt mir jetzt gar nichts, aber...
Mir auch nicht. Ja, aber das ist der neue Cast. Ich finde den sehr spannend, so muss ich sagen.
Ja, also das ist einige, ein echt guter Cast.
Einige gute Geschichten dabei. Daniel Hartwig und Viktoria Swarovski moderieren wie immer und die Jury bleibt auch gleich mit Mozzi Mabuse. Joachim Lambi und Jorge González natürlich.
Genau. Also Mozzi Mabuse, da habe ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber da habe ich auch eine ganz komische Beziehung zu. meine Schwester hatte mal Tanzkurs und ich komme ja wirklich aus einem sehr, sehr kleinen Kleinstadt. Und dann hatte sie Tanzkurs und da ist ja dann immer so ein Ball dann am Ende, wo alle zeigen, wie die tanzen und weiß ich nicht was. Und ich weiß nicht warum, aber da war dann Mozzi Mabuse eingeladen und das macht halt wirklich gar keinen Sinn, weil niemand kennt dieses Dorf, da sind irgendwie alle, also nichts gegen mein Dorf, aber es ist schon so ein bisschen unangenehm eher. Und es waren auch echt nicht viele Leute da, es war halt wirklich nur dieser Tanzkurs und dann war da Mozzi Mabuse und ich dachte, ich bin im Fiebertraum, der hat dann Sachen vorgetanzt mit ihrem Freund da und das war irgendwie ganz weird, aber ja, war ganz, ganz nett, hatte ich das Gefühl.
Ja, also da geht's ab in Janasdorf, muss man sagen, da wird die Mini-Version von Let's Dance anscheinend gefeiert. Ja, eine andere Show, die wir beide gesehen haben, ist die neue Joko-Show bei ProSieben. Wer stiehlt mir die Show? Wollen wir mal einen kurzen Zwischeneindruck abholen. Was hältst du denn von der Show? Du hast ja bisher, glaube ich, auch nahe alle Ausgaben gesehen, oder?
Die erste habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber dann die zweite und die dritte. Es waren jetzt, glaube ich, drei, ne? Mhm. Ich muss sagen, also ich fand gerade die zweite, die ich geguckt habe, fand ich echt amüsant. So habe ich auch genossen, fand ich auch, hat auch zu ihm, finde ich, passt die Show einfach ganz gut. Die dritte fand ich jetzt weniger stark, ich weiß nicht genau, ich kann nicht genau festmachen, woran es jetzt lag, aber so allgemein finde ich es eigentlich eine ganz coole Show. So, wäre jetzt keine Samstagabendshow, deswegen finde ich das auch gut, dass es so unter der Woche läuft und da gucke ich mir das auch gerne an, muss ich sagen, habe ich gerne angeguckt.
Ja, also ich stimme da nahezu bei allem zu, also ich fand Joko perfekt in dieser Rolle. Also ich finde, die haben die perfekte Show für ihn da gefunden. Also ja, besser kann man das, glaube ich, einfach nicht machen. So, er hat so ein bisschen diesen Vibe als alter Spielshow-Moderator so ein bisschen mit diesem fahrenden Pult und so und mit diesen Kategorien oder diesen Fragekategorien, die irgendwie auch zu ihm passen. So, also ich finde rundum die perfekte Joko-Show eigentlich und also optisch finde ich es also Hammer, wie das aussieht, diese lange Treppe. Mhm. Auch, also finde ich persönlich die beste Show, die wirklich komplett ja unter Corona-Bedingungen auch produziert wurde, weil du merkst es halt einfach nicht, ne? Du merkst eigentlich keinen Unterschied zu einer normalen Show, die halt so notmäßig ohne Publikum auskommen muss, weil
ja, man merkt vor allem, dass die halt die Show entwickelt haben, während Corona schon da war, glaube ich.
Ja, ja,
ich
jetzt nicht. Total.
Genau, und das merkst du halt, weil die haben die Show halt so gemacht, dass es wirklich nicht auffallen muss, weil du musst die nicht viel bewegen, du musst nicht dir näher kommen oder so. Und bei vielen anderen Shows, die gab es halt vorher schon und dann musst du das anpassen und das ist halt das, was dann schwierig ist.
Ja, also dieses Studio ist ja extra so aufgebaut oder kann ich mir nicht anders vorstellen quasi, dass alles so überdimensional aussieht, damit halt die Proportionen stimmen und dass die Abstände zwischen den Leuten nicht so riesig aussehen. Mhm. Also bei Masked Singer, wenn du dann dieses 18 Meter lange Pult hast, dann merkst du ja schon, dass irgendwas anders ist als sonst.
ja, das stimmt.
Und hier hast du halt diese einzelnen Inseln oder so, die halt alle riesengroß sind, aber dann halt wirken sie halt im Vergleich zu den anderen Pulten halt einfach mit einem normalen Abstand nebeneinander gestellt. So. Ja. Also das ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Aber halt auch die Band, die halt dann normalerweise auch diese Applaus-Breaks überspielt. Also, und dass man die Band auch sehr schön einbindet bei den Spielen und so. Das ist alles sehr stimmig, finde ich. Also bisher auch Joko sehr, sehr erfolgreich gewesen. In den ersten Shows hat er alle gewonnen, die ersten zwei. Und jetzt, nächste Woche, sehr, sehr spannend, wird dann Thomas Gottschalk moderieren. Und das wird natürlich auch nochmal cool, weil das ja eigentlich so der Faktor ist, der da interessant ist, dass man halt die Show stehlen kann und dass ja der Host dann nächste Woche auch ja so ein bisschen seine Wünsche da umsetzen darf und freue ich mich, das zu sehen dann, was sich Thomas Gottschalk ausdenkt.
Muss sagen, da stimme ich dir auch zu, weil da kam ja viel Kritik, dass es so schwierig ist, quasi Joko zu schlagen und du meintest auch so, dass es halt eben so ein bisschen diesen Schlag, den Raab-Vibe hat, jetzt mal ganz so in kleiner Form, weil es heißt halt, stiehl mir die Show, das heißt, es sollte ja schon schwieriger sein, die zu stehlen, als sie zu behalten. So, finde ich auf jeden Fall. Deswegen fand ich das auch gut, dass das so schwierig ist.
Ja, weil wenn du halt jede Woche die Show wechselst, wenn halt jede Woche ein anderer moderiert, dann ist es gleich täglich frisch geröstet. Also dann ist es da kein großer Unterschied mehr, weil es muss schon eine Herausforderung sein, die Show zu stehlen. Also, und Joko muss auch ernsthaft einen also das wäre das Schlimmste, wenn Joko nicht so diesen Ehrgeiz hätte, die Show auch zu behalten. Und das ist ja auch sehr schön. Also, die haben das sehr gut gemacht, dass man auch ihm abnimmt. Er nimmt es ja auch nicht so super ernst, aber so im genau richtigen Maße will er natürlich auch die Show behalten. Und das finde ich auch gut.
Ja, vor allem Joko hatte ja so ein bisschen Pech auch bisher mit seinen alleinigen Shows, sage ich mal, die dann auch irgendwann abgesetzt wurden und so weiter. Und dann hat man aber jetzt gemerkt, eben das ist jetzt voll seins, da hat er Spaß dran, da wirkt er nicht so verloren. Ich finde, in anderen Shows war es immer so ein bisschen, ich weiß es nicht, das war nicht so seins. Und wie du gesagt hast, das ist jetzt voll auf ihn irgendwie abgestimmt, das passt voll zu ihm, ihm macht das Spaß. Ich find's auch halt geil, wie er mit Thomas Gottschalk interagiert, das finde ich immer super. Ja. Ich weiß, also manche hat das, glaube ich, auch genervt, habe ich jetzt so wahrgenommen auf Twitter, aber das fand ich auch, finde ich super, finde ich total witzig. Auch eben der Cast an sich finde ich richtig gut.
Das war ja auch ein Vorwurf, den es gibt oder den es gab, dass da quasi immer die gleichen wieder da sitzen, aber ich finde genau das gut, ist so ein bisschen der Taskmaster, die Taskmaster-Logik, ne? Also dass dann wiederkehrender Cast ist pro Staffel, weil nur so, auf diese Art und Weise gibt es dann diese tolle Chemie, wie zum Beispiel zwischen Gottschalk und Joko. Ja. Also die baut sich ja auch auf über diese Folgen. Da hat man auch gut geplant, dass das natürlich auch ein Reiz ist daran, dass man über die Wochen mit denen so eine Beziehung aufbaut und dass man halt auch will, dass jetzt mal endlich vielleicht der Zuschauerkandidat auch vielleicht mal mehr reißt. Also das war vielleicht so ein bisschen bisher das Manko, dass die noch wenig Chance hatten.
Ja, das stimmt, aber ich finde das Prinzip gut, dass es eben immer so einen Zuschauerkandidaten oder Kandidatin gibt. Und zu den wiederkehrenden Cast, sage ich mal nochmal, ich finde, das nur so kann halt auch dieser Ehrgeiz überhaupt bei denen entstehen, die Show zu stehlen. Ja. Also wenn da jedes Mal jemand anderes wäre, so ja, okay, habe ich jetzt halt nicht, so, da hast du keinen Ehrgeiz. Aber so, wenn du immer wieder kommst, dann willst du es irgendwann mal so schaffen, den zu schlagen, das finde ich auch sehr, sehr schön.
Ja, dann eine sehr schöne Show. Also von uns gibt es einen dicken Daumen nach oben. Und wir kommen abschließend noch zu einem Spiel, wo du ran darfst. Ich glaube, du hast es noch nicht gespielt. Mhm. Und zwar das Spiel Hilfe, wo bin ich, heißt es. Das wilde Zitate-Quiz. Du
ich
wirst,
immer, wenn ich's Haus verlasse.
Du wirst gleich Zitate hören, die ich rausgeschrieben habe in mühevoller Kleinarbeit aus irgendwelchen Shows rausgeschrieben habe und du musst dich quasi orientieren, wo bin ich, also in welcher Show befinden wir uns hier. Du bekommst dann immer drei Antwortmöglichkeiten und musst dann eben auswählen, wo wir sind. Dürfte relativ einfach zu verstehen sein.
Ja, darf ich aber noch kurz anmerken zu meinem letzten Spiel, was ich in der letzten Silvesterfolge hatte. Es wurde dann nochmal gespielt mit der Natalie.
Genau.
Und ich gebe ihr vollkommen recht, dass es wirklich unverhältnismäßig ist, was bei mir für KandidatInnen oder für Leute da Promis genommen werden. Also das kann ich ja nicht erraten. Und dort hätte ich 2 von 3 erraten.
Mit der Ankündigung Nathalie. Vor allem von mir, dass das für Nathalie ja die Expertenversion ist, die super schwer ist. Im Rückblick muss ich auch sagen, ja, ob jetzt dann Gisele Obermann so viel schwieriger war als Otti Fischer, da bin ich nicht ganz sicher. Aber gut.
Okay, wollte ich nur kurz anmerken, hat mich so ein bisschen stinkig gestimmt.
Ja,
aber jetzt bin ich wieder, habe ich dich wieder lieb.
Ja, ich muss das nochmal austarieren, aber da wird es auf jeden Fall auch juristische Konsequenzen von deiner Seite geben und wir werden das dann vor Gericht auch
klären. Ja, Gerner ist schon
eingeschaltet.
Meiner Seite.
Ja. Genau. Okay, dann geht's los mit dem ersten Zitat. Ich lese mal vor. Mhm. Sehr viele Briefe scheint Michelle noch nicht bekommen zu haben. Sie ist sich offenbar unsicher, ob man die Dinge einfach so lesen kann oder ob man sie eine Weile abhängen lassen sollte, wie ein gutes Steak. So, das war das Zitat. Ist ja ein bisschen mein Lieblingsspiel, weil ich liebe, diese Zitate vorzulesen.
Ja, kann ich verstehen, ist ein gutes Zitat.
Ich trage dir mal die Antwortmöglichkeiten vor.
Ja,
also
bitte.
A, The Biggest Loser. B, Mom, Milf oder Missy. C, Das perfekte Dinner. Also Mom, Miss or Milfy war diese bei Joint diese Dating-Show mit alten und jungen Kandidatinnen.
Ja. Kannst du noch mal das Zitat einmal vorlesen, bitte?
Sehr viele Briefe scheint Michelle noch nicht bekommen zu haben. Sie ist sich offenbar unsicher, ob man die Dinge einfach so lesen kann oder ob man sie eine Weile abhängen lassen sollte wie ein gutes Steak.
Okay. Was war noch mal Antwortmöglichkeit 1?
The Biggest Loser.
Nee, das ist es nicht. Also ich hätte jetzt spontan eigentlich B gesagt.
Mom.
Ja.
Ja.
Glaube jetzt aber, dass es so ein bisschen... Ich habe im Gefühl, dass es das perfekte Dinner ist. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es im Gefühl.
Okay. Also lockst du ein? C,
ja.
Das perfekte Dinner. Okay,
ja.
Das ist leider falsch. Du warst auf dem richtigen Dampfer mit B, oh, Mom, Milf oder Missy. Muss man sagen, für mich der geilste Off-Text aller Zeiten. Die haben regelmäßig diese Zitate drin gehabt. Vor allem vorgetragen von so einem relativ seriösen Menschen, der da irgendwie in der Off-Kabine sitzt und da Sachen vorliest. Aber dann mit solchen wahnwitzigen Zitaten. Also hat mich sehr, sehr unterhalten immer bei Mom, Milf oder Missy. Naja, dann nächstes Zitat. Das lautet so. Was soll ich sagen? Ich bin heute hier hingekommen und habe gesagt, die verlorene Ehre des Pasquale L. Und die hat er wiedergefunden. Ich finde das großartig. Ich fühle mich wohl hier. Wenn du jetzt noch ein Grappa ausgibst, dann bleibe ich und werde mir den Abend noch richtig schön machen mit Pasquale.
So. Okay.
Antwortmöglichkeit A. Frauentausch. Willkommen 2021 und C, Rach der Restaurant-Tester.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass es Rach ist, einfach weil es so abwegig eigentlich ist, dass ich das jetzt einfach einloggen möchte, weil ich hoffe, dass es von Rach der Restaurant-Tester ist.
Okay, also glaubst nicht an Willkommen 2021, die Silvestershow mit Kiwi und Kerner und auch nicht an Frauentausch.
Ich könnte mir auch ganz gut B vorstellen, muss ich jetzt mal dazu sagen.
Die verlorene Ehre des Pasquale L.
Ja, aber ich hoffe einfach sehr, dass es Rach der Restaurant-Tester ist. Also nehme ich das.
Okay, dann loggst du ein und ich muss dir sagen, das ist richtig. Sehr, sehr gut.
Oh, also schön.
Rach der Restaurant-Tester.
Das freut mich.
Habe ich mir so im Schnelldurchlauf eine Folge angeschaut und also ein Restaurant mal wieder bei Pasquale, ich glaube Grande Anna oder Donna Anna hieß das Restaurant.
Ja.
Und also die hatten Mäuseproblem in der Küche und da musste Rach wirklich richtig helfen. Und da hat er immer gesagt, ja, wo ist denn deine Ehre als Italiener? Und das hat er am Ende dann nochmal aufgegriffen und hat gesagt, die verlorene Ehre des Pasquale L. Die hat er jetzt wiedergefunden.
Was soll ich sagen? Ich bin heute gekommen und habe gesagt, die verlorene Ehre des Pasquale L. Und die hat er wiedergefunden. Ich finde das großartig. Ich fühle mich hier wohl. Wenn du jetzt noch einen Grappa ausgibst, dann bleibe ich und werde mir den Abend noch richtig nett machen, zusammen mit Pasquale.
Letztes Zitat für dich und du kannst quasi deine Bilanz auf entweder 2-1 für dich oder 2-1 gegen dich nochmal jetzt ausbauen.
Druck.
Also sehr, sehr entscheidend jetzt, was du jetzt machst. Jetzt ist es hier ein Dialog, aber das glaube ich checkst du, wer hier beteiligt ist so. Also was okay. Wer die beiden Leute sind. Also. Also, das finde ich sehr gut. Die ist mir aber noch ein bisschen zu warm. Ich schicke die nochmal kurz zurück und das wäre gut, wenn ihr die nochmal austauschen könntet. Nächste Person. Sag mal, glaubst du denn, wir sind hier die Diener am Kühlschrank oder wie? Das kann doch nicht sein, oder? Die nächste Person. Das hat Papa ja vorher schon gesagt, dass ihr dann überhaupt nicht mehr aufsteht. Nein, wir wollen ja auch nicht aufstehen. Ist ja kein Wunder, wenn der Bauch immer dicker wird. So, das war der Dialog. Oder drei Personen, glaube ich, sind da beteiligt. Die Antwortmöglichkeiten. A. Hot oder Schrott, die Alles-Tester. B. Lecker Schmecker Wollny, die Kochshows der Wollnys. Und C. Menowin, mein Dämon und ich.
Ich glaube nicht, dass es Menowin ist, weil es mir nicht bekannt vorkommt, aber ich habe auch noch nicht alles gesehen. Ich glaube, dass es A ist.
Hot oder Schrott?
Ja.
Nicht die Wollnys?
Nee.
Aber Lecker Schmecker Wollny finde ich immer ein super Titel für eine Show.
Ja, das stimmt.
Ja, du hast recht. Es ist Hot oder Schrott, die Alles-Tester.
Ui, 2-1.
Wir können uns sogar mal
gewonnen.
Sehr gut, wir können uns sogar mal den Ausschnitt kurz anhören.
Okay.
Also das finde ich sehr gut. Die ist mir aber noch ein bisschen zu warm. Ich schicke die nochmal kurz zurück. Und das wäre gut, wenn ihr die nochmal austauschen könntet.
Oh, sag mal, denkst du denn, wir sind hier die Diener am Kühlschrank oder
ja.
Wie?
Das hat man vorhin ja schon gesagt, dass ihr ja dann überhaupt nicht mehr aufsteht.
Nein, wir wollen ja auch nicht aufstehen.
Das ist ja kein Wunder, wenn der Bauch immer dicker wird.
Ja. Also, das ist Hot oder Schrott. Da ging es, glaube ich, darum, ich habe mir die Folge da in dem Ausschnitt angeschaut, da ging es um einen fahrbaren Bierkühlschrank. Also, ja.
Okay.
Und dann hat sich der Sohn so auf die Couch gelegt und hat gesagt, ja, die ist mir noch ein bisschen zu warm, die Cola. Jetzt mach das bitte mal nochmal. Und dann haben die Frauen das nochmal im Kühlschrank dann nochmal gemacht. Dann gab es eine kurze Aufregung. Naja.
Okay.
Also, 2-1 für dich. Sehr gut gemacht in deinem ersten Auftritt bei Hilfe, wo bin ich? Das wilde Zitate-Quiz. Sehr gut gemacht.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist mein Spiel.
Ich glaube auch.
Endlich das, mal eins, was ich gewonnen habe.
Das werden wir mal nochmal wiederholen mit einer Expertenversion, mit einer wesentlich schwereren Ausgabe dann.
Okay, dann bin ich gespannt.
Ja. Ihr könnt die Folge wie immer mit 5 Sternen gerne bewerten und gerne auch dir folgen. Bei Twitter wahrscheinlich. Wo kann man das denn machen?
Unter Marsianer.
Oder @fernsehenfa, da kann man uns bei Twitter folgen, liken und retweeten. Hashtag Fernsehen für alle, die kann man verwenden. Und uns bitte bewerten, aber bitte nicht gemeinsam bei den Bewertungen. Also das, wir hatten letztens auch eine gemeine Sache, die geschrieben wurde tatsächlich.
Und oh, echt?
Ja, also, oh. Mich trifft das ja tatsächlich nicht so wirklich. Ich finde das ja so witzig, wenn Leute auch so gemeine Sachen schreiben. Aber es ist halt mega blöd halt für diese Bewertung, weil dann halt die Sternebewertung runtergeht. Es ist halt einfach nervig. So, warum macht man das okay. So? Also bitte einfach ja. Nicht machen. Einfach eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Ihr müsst auch von mir aus nichts schreiben oder von mir aus auch nur ein Emoji reinkopieren. Einfach nur irgendwas Schönes schreiben. Da freuen wir uns sehr drüber, weil es ist leider viel, viel mehr Aufwand, als man das zugeben würde, die für diesen Podcast betrieben wird. Deswegen würde es mich sehr freuen, wenn da eine positive
Bewertung. Ich habe es auch schon getan. Bitte tut es.
Genau, also mach das mal.
Aber können wir was ausmachen zum Schluss?
Ja.
Wenn du dann irgendwann doch Clubhouse benutzt, ne? Ja. Wenn du dann doch eingebrochen bist, dann musst du mir eine Einladung schicken.
Ja, das mache ich auf jeden Fall, weil ich will ja dann auf jeden Fall, dass auch mal ein Live-Podcast dabei rausspringt. Also deswegen brauche ich auch natürlich Leute, die sich dafür bereit erklären. Und da wärst du natürlich eine Ansprechperson.
Alles klar.
Also danke fürs Dabeisein an der Stelle.
Danke für die Einladung mal wieder.
Immer wieder gerne. Nächste Woche dann natürlich unser Fazit zur Dschungelshow nach dann 90%, was dann schon passiert sein dürfte und den neuen Trios und den ersten Halbfinals und so weiter. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und wahrscheinlich werden wir uns unterhalten über die, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Netflix-Doku-Comedy-Special mit Fran Lebowitz, Pretend It's a City. Hat mir sehr gut gefallen bisher. Da vielleicht auch nächste Woche dann mehr dazu. Ihr könnt schon mal abschalten. Wir, weiß ich nicht, wir ziehen jetzt in Claudias House of Love und machen mal richtig Alarm.
Bitte nicht.
Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.